Lieben, viele Menschen rufen in unserer Welt täglich um Hilfe. Und es ist gut, wenn wir das nicht überhören, sondern eingreifen, auch all unserer Bedenken. Aber eins sollte uns dabei immer klar sein: Gott hört auf jeden Fall das Schreien seiner Kinder und er wundert sich wahrscheinlich oft, wie wenig wir dagegen tun. Einige von euch nennen mir immer wieder mal solche Predigtthemen wie heute. Mal ist einem ein Bibeltext wichtig geworden, mal ein Thema, und ich finde das gut so und möchte heute gerne darauf eingehen. Heute kann ich damit sogar gleich zwei von diesen Wünschen auf einmal erfüllen. Ich starte eine Predigtreihe über das zweite Buch Mose. Da geht es nämlich ganz konkret um unseren Glauben im Alltag. Als Ältestenkreis ist uns dieses Thema wichtig, denn beim Einsatz für Jesus lassen ja leider etliche in unserer Gemeinde gerne anderen den Vortritt. Das ist sehr schade, denn wir glauben, dass Gott mit jedem von uns etwas vorhat. So hören wir heute von zwei einfachen Frauen, die Gott benutzt hat, um die Welt zu verändern. Bei den vielen Berichten von Männern in der Bibel ist das mal eine schöne Abwechslung, wie auch von einigen gewünscht. Allerdings muss ich all denen sagen, die sich die Quotenfrau gewünscht haben, dass es so ganz ohne Männer in der Geschichte auch nicht geht. Die kommen nun mal einfach in dem Bibeltext auch vor. Auch wenn man vielleicht sagen muss, dass es viele Leute gibt, die diese Männer hier besser nicht kennengelernt hätten. Denn wir hören zunächst von Ramses II. Er wird 1279 vor Christus König von Ägypten und ihm fällt bei seiner Machtübernahme etwas auf. Als er vom Thron sein Volk betrachtet, da sieht er einige, die sehen gar nicht wie Ägypter aus. Die haben andere Sitten, die sprechen eine andere Sprache und die wohnen fast alle an demselben Ort in Goschen. Das sind Fremde, Ausländer. Die nennen sich Israeliten und stammen von einem Mann namens Jakob ab. Einst kamen sie als Sklaven und Bettler nach Ägypten, aber was die Ägypter vergessen haben ist, ohne sie wären sie längst ausgestorben. Darum erstens, der 11. Sohn einer zerstrittenen Familie besiegt den Hunger in der Welt. Die meisten von uns können sich das wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, mit mehr als zwei Geschwistern am Tisch zu sitzen. Aber Josef, der hatte tatsächlich 11 Brüder und eine Schwester. Sie hatten alle denselben Vater, er hieß Jakob. Aber sie stammten von 4 verschiedenen Frauen, die total zerstritten waren. Sie benutzten ihre Kinder, um sich bei Jakob beliebt zu machen. Nun haben etliche Untersuchungen ergeben, dass die Position unserer Geburt tatsächlich einen sehr großen Einfluss auf unser Leben hat. Manchmal sogar einen größeren als die Erziehung unserer Eltern. Was ist also von dem 11. Kind einer Familie zu erwarten? Wäre Josef der Erstgeborene, dann würde er den Segen seines Vaters erben. Ein Leben lang würde er die volle Zuwendung seiner Eltern spüren und es stünde ihm eine glänzende Zukunft bevor. Aber als 11. Kind der Familie? Wäre er wenigstens das Nesthäkchen oder das einzige Mädchen in der Familie, dann könnte er sich auf die Liebe seiner Mutter verlassen. Aber Rahel stirbt bei der Geburt seines Bruders Benjamin. Jetzt wird sein Vater sich bestimmt nur noch um den kümmern. Für Josef bleibt nur eine kleine Nische in der Familie, in der er sich kaum entfalten kann. Doch Josef gibt nicht auf. Er will nicht ein Leben lang in der Rolle des süßen Kleinen stecken bleiben. Er will allen zeigen, was in ihm steckt. Die größeren Geschwister zu übertrumpfen, wird das Höchste seines Lebens. Und tatsächlich schafft Josef es, sich die Zuneigung seines Vaters zu erwerben. Er wird zu seinem Lieblingskind, allerdings zieht das neue Probleme nach sich. Denn den anderen Geschwistern gefällt das gar nicht, dass ihr Bruder dauernd bevorzugt wird. Sie wollen ihn loswerden. Und eines Tages verkaufen sie ihn als Sklaven an eine Karawane, die gerade vorbeizieht. Wieder hätte sich Josef aufgeben können. Aber er dient sich noch einmal nach oben, denn er hat einen Traum. Gott hat ihm gezeigt, dass er noch etwas mit ihm vorhat und dass seine Brüder sich eines Tages vor Josef verneigen werden. Mit seiner Fähigkeit, Träume zu deuten, kommt Josef schließlich an den Hof des Pharao und er bewahrt die Ägypter mit seiner Weisheit vor einer 7-jährigen Hungersnot. In Epheser 2, Vers 10 steht darüber Folgendes:
Wir alle sind Gottes Geschöpfe. In Jesus Christus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Der Vater im Himmel hat dich genauso wie Josef erdacht. Er hat dich besonders geformt. Er hat viel Gutes in dich hineingelegt. Er hat sich Mühe mit dir gegeben. Du bist sein Wunderwerk und niemand kann das, was du alles kannst. Und nun hofft dein Schöpfer natürlich sehr, dass du auch etwas aus deinem Leben machst. Du hast die Fähigkeit, etwas auf dieser Welt zu bewegen. Du kannst etwas tun, was dein Leben erfüllt. Die Frage ist nur, worauf wartest du? Meinst du, dass du nicht perfekt genug bist, um Gott in dieser Welt zu dienen? Glaubst du wirklich, dass Gott solch einen Fehler unterlaufen würde? Oder schiebst du nicht schon lange eine Entscheidung vor dir her? Die Entscheidung, Gott zu vertrauen, dass er etwas Gutes aus deinem Leben machen wird. Wenn das so ist, dann behalt bitte diesen Josef im Blick. Er hatte auch keinen guten Start ins Leben, aber er war bereit, sich von Gott gebrauchen und verändern zu lassen. Dadurch öffneten sich für ihn die Schleusen des himmlischen Segens. Er wurde zu einem berühmten Mann und der alte Pharao, der lud Josefs Familie sogar ein, für immer in Ägypten zu bleiben. 400 Jahre später ist aus diesen 75 Personen von damals ein riesiges Volk herangewachsen. Über 1 Million Israeliten in Ägypten. Da kam in Ägypten ein neuer König an die Macht, der von Josef nichts mehr wusste. So heißt es in Vers 8, wir haben das gerade gehört. Und dieser Vers ist tragisch. Darum zweitens, zwei Hebammen verhindern einen Völkermord. Ramses II. Hat nichts aus der Geschichte gelernt. Er weiß nichts mehr von Josef. Er sieht nur, dass die Israeliten stärker sein können als die Ägypter. Darum setzten die Ägypter Aufseher ein, um die Israeliten mit Zwangsarbeit zu unterdrücken. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit taucht hier dieser unbegründete Hass gegen Israel auf. Zum ersten Mal wird das Volk Gottes als Fremdkörper in dieser Welt empfunden. Das erste Konzentrationslager der Welt wird in Pitom eröffnet und es beginnt ein über 3000-jähriger Leidensmarsch der Israeliten bis nach Auschwitz. Doch trotz aller Konzentrationslager ist das Volk Israel immer noch da. Denn Gott steht zu seinem Wort. Es bleibt dabei, dass Gott Abraham am Ende der Zeit ein Volk zeigen will, das so zahlreich ist wie die Sterne am Himmel. Das hat er ihm versprochen und Abraham wird das sehen. Die Geschichte und Existenz der Juden ist daher eines der größten Wunder der Weltgeschichte. Der Pharao ist längst tot. Aber Israel lebt in Ewigkeit. In Kairo kannst du dir die Mumie von Ramses II. Ansehen. Er ist der verschrumpelte Beweis für die Tatsache, dass es nicht gut ausgeht, wenn man sich an den Kindern Gottes vergreift. Der Pharao steckt die Israeliten in Zwangslager und hofft, dass die Leute da kaputt gehen. Aber je mehr er das Volk unterdrückt, desto mehr wächst es. Die Verfolgung macht es nicht schwächer, sondern immer noch stärker. Überall auf der Welt können wir das bis heute beobachten. Gott kämpft auf der Seite seines Volkes. Und auch wenn nicht jeder die Verfolgung überlebt, sorgt Gott doch dafür, dass seine Gemeinde weiter wächst und niemals untergeht. Bis hierher war das Volk Gottes den Ägyptern fremd. Jetzt wird es ihnen unheimlich. Ramses begreift aber immer noch nicht, mit wem er es zu tun hat. Israel ist doch nicht irgendein Volk, es ist das auserwählte Volk Gottes. Und Gott sagt durch den Propheten Sacharja, wer mein Volk antastet, der tastet meinen Augapfel an. Wer sich an den Juden vergreift, der greift Gott selber an. Deshalb geht dieser Kampf auch immer ins Auge. Unser deutsches Volk hat das ja selber im Zweiten Weltkrieg erfahren müssen. 6 Millionen Juden starben. Aber wir haben weite Teile unseres Landes verloren. Israel hat sein Land in Kanaan zurückbekommen. Das sollten meiner Meinung nach endlich mal die Palästinenser und Iraner und wie sie alle heißen begreifen. Es lohnt sich nicht, mit Israel zu kämpfen. Ramses jedenfalls merkt schließlich, dass er der gegenwärtigen Generation nichts anhaben kann. Also hat er die Idee, die zukünftige Generation auszulöschen. Im Bibeltext heißt es, der König von Ägypten ließ die beiden hebräischen Hebammen Schifra und Pua rufen und befahl ihnen, wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt beisteht, dann achtet darauf, ob sie einen Sohn oder eine Tochter zur Welt bringen. Die männlichen Nachkommen müsst ihr sofort umbringen, nur die Mädchen dürfen am Leben bleiben. Ab sofort sollen also die Hüter des Lebens die Aufgabe übernehmen, die sonst die Henker machen. Die Hebammen gehorchten Gott und befolgten den Befehl des Königs nicht. Sie ließen auch die Söhne am Leben. Schifra und Pua sind zwei einfache Frauen, aber sie haben trotzdem den Mut, gegen den Trend und gegen solche Befehle aufzustehen. Sie gehorchen Gott, weil ein Glaube ohne Taten tot ist, wie Jakobus viele Jahre später festhalten wird. Ja, es geht beim Glauben nicht nur um deine Seele. Gott will an deinen Taten sehen, ob du ihm wirklich vertraust. Ja, du lernst nur, was Glauben ist, wenn du auch tust, was Gott dir sagt. Selbst wenn du dadurch Probleme bekommen solltest, vertrau doch darauf, dass Gott größer und stärker ist als alle. Vertrau darauf, dass er dich segnen wird, wenn du ihm nachfolgst. Das ist Glauben. Und bei Schifra und Pua, da kannst du sogar lernen, dass jeder, der Gott fürchtet, die Furcht vor Menschen verliert. Natürlich hätten die beiden Angst haben sollen vor dem Pharao, aber sie haben von Gott den Mut geschenkt bekommen, gegen diese Ungerechtigkeit aufzustehen und das Unrecht zu verhindern. Viel mehr noch, als wir es vorhin im Theaterstück gesehen haben. Denn die Hebammen mussten sogar mit der Todesstrafe rechnen. Aber Gott ist ihnen auch wichtiger als ihr Leben. Und deshalb beteiligen sie sich nicht daran, Kinder zu töten. Gäbe es doch in unserem Land mehr solche gottesfürchtigen Menschen wie Schifra und Pua, dann gäbe es wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Abtreibungen. Jedes Jahr werden in Deutschland mindestens 100.000 Kinder im Mutterleib getötet. Seit dem Zweiten Weltkrieg wurden so mehr als 12 Millionen Kinder umgebracht. Viele rührt das heute nicht mehr in unserem Land, aber ich glaube, dass das eine schwere Hypothek ist, die auf unserem Volk lastet. Und wir müssen uns nicht wundern, wenn die Schere zwischen alt und jung in unserem Land immer weiter auseinandergeht. Da stimmt etwas nicht, wenn wir so mit unseren Kindern umgehen. Vor genau 25 Jahren erfuhr die heute 37-jährige Gianna Jessen, dass sie ihre Abtreibung im 8. Monat überlebt hatte. Seitdem engagiert sich die bekennende Christin weltweit mit Vorträgen für das Leben. Ihre leibliche Mutter war 17, als sie sich 1977 dazu entschied, ihr Kind im achten Monat abtreiben zu lassen. Sie fühlte sich noch zu jung für ein Kind. In einer Klinik in Los Angeles wurde der jungen Frau eine Salzlösung in die Gebärmutter injiziert. Doch wie durch ein Wunder kam Gianna lebendig zur Welt, allerdings mit schweren Verletzungen. Was ihre Zukunft betraf, waren die Ärzte wenig zuversichtlich. Gianna würde wohl immer schwerst behindert bleiben. Doch es kommt ganz anders. Gianna wächst bei Pflegeeltern auf, die sich liebevoll um sie kümmern. Mit 3 Jahren kann sie mit Hilfe von Gehschienen und Krücken laufen. Arme und Kopf kann sie normal bewegen. Schon bald bleibt von all den befürchteten Behinderungen nur noch ein leichtes Hinken übrig. Heute engagiert sich Gianna überall auf der Welt gegen Abtreibung. In Talkshows und öffentlichen Vorträgen erzählt sie immer wieder ihre Geschichte und setzt sich für ein Verbot von Abtreibung ein. Ihr Leben wurde sogar verfilmt. Aus ihrem Glauben macht Gianna Jessen übrigens keinen Hehl. Bei jedem ihrer Auftritte sagt sie, ich habe überlebt, damit ich von Jesus erzählen kann. Da ließ der König die Hebammen kommen und fragte sie, warum widersetzt ihr euch meinem Befehl und lasst die Jungen am Leben? Sie antworteten dem Pharao, die hebräischen Frauen sind kräftiger als die ägyptischen. Bis die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie ihr Kind schon längst zur Welt gebracht. So vermehrte sich das Volk Israel auch weiterhin und wurde immer mächtiger. Gott aber ließ es den Hebammen gut gehen. Weil sie ihm gehorcht hatten, schenkte er ihnen zahlreiche Nachkommen. Darf man für eine gute Sache lügen? Lügen ist doch eine Sünde. Aber was ist, wenn wir wie die Hebammen in einer Situation stehen, wo das Leben vieler anderer auf dem Spiel steht? Müssen wir sie verraten, um bei der Wahrheit zu bleiben? Dietrich Bonhoeffer sagt dazu ganz klar nein. Es gibt Situationen, da kann die Wahrheit schlimmer sein als eine Lüge. Darum hat er sich auch am Aufstand gegen Hitler beteiligt. Nun mag das nicht unbedingt dein Thema sein, aber wie sieht es mit deinem Mut aus, wenn du vor schwierigen Entscheidungen im Leben stehst? Wie entschlossen stehst du dann zu Gott und seinem Willen? Vertraust du Gott, wenn du merkst, dass du in der Schule bei bestimmten Dingen nicht mitmachen solltest? Bleibst du Gott treu und schweigst nicht, wenn bei dir auf der Arbeit betrogen wird? Schifra und Pua jedenfalls gehorchten Gott, indem sie das Leben der hebräischen Kinder retteten. Die Mordmaschine des Pharaos stockt. Der Plan des Pharaos scheitert tatsächlich an zwei einfachen Frauen, die an Gott geglaubt haben. Ob ihre Freundinnen sie gewarnt haben? Ihr könnt euch doch nicht gegen den Pharao stellen, ihr seid doch wohl verrückt, ihr müsst doch die Befehle ausführen. Ja, diese Bedenken sind berechtigt. Aber die beiden Frauen erleben, was viele Christen schon erfahren haben. Gott stellt sich zu seinen Leuten, wenn sie ihm vertrauen. Er bewahrt und segnet die beiden Frauen. 70% unserer Sorgen sind statistisch gesehen völlig unberechtigt. Und wenn du Gott vertraust, darfst du diese Zahl ruhig noch höher schrauben. Mit ihm an deiner Seite ist jede Sorge unbegründet. Darum lass sie einfach los. Lege deine Sorgen nieder, wenn wir nachher singen. Denn alles, was zu befürchten ist, das trifft in der Regel gar nicht ein. Den Hebammen zum Beispiel wird kein Haar gekrümmt. Der Pharao lässt sie einfach laufen und Gott überschüttet sie mit seinem Segen. Sie bekommen zahlreiche Nachkommen in einer unheimlich schwierigen Zeit. Denn nun gab der Pharao seinem ganzen Volk den Befehl, werft jedem Jungen, der den Hebräern geboren wird, in den Nil. Nur die Mädchen dürfen am Leben bleiben. Ramses geht zum offenen Vernichtungsschlag über. Und wir denken dabei auch an Herodes, der die Kinder in Bethlehem töten wollte. Einfach schrecklich. Doch die Kinder der Hebammen und viele andere haben überlebt. Denn weder Herodes noch Ramses können Gott wirklich aufhalten. Viele Kinder wurden von Gott und seinen Helfern bewahrt. Und so überlebte Jesus genauso wie ein Mann namens Mose. Er sollte zum Retter der Israeliten aufsteigen. Darum drittens, Mose, Mudi und du retten die Welt. Mose ist ja ein ziemlich bekannter Mann. Beim nächsten Mal werden wir anfangen, uns mit ihm zu beschäftigen. Aber ich hoffe, dass du in Zukunft auch Schifra und Pua nicht mehr vergisst. Denn ohne ihren Mut hätte es einen Mose wahrscheinlich nie gegeben. Darum stehen ihre Namen in der Bibel. Auch Dwight Lyman Moody ist in der christlichen Welt bekannt. Er war einer der größten Prediger aller Zeiten. Er war der Erste, der Evangelisationen in großen Hallen abhielt. Durch ihn fanden tausende Menschen zu Jesus. Unzählige begannen durch Moody im 19. Jahrhundert ein neues Leben. Darum kennt man heute noch seinen Namen. Aber kennst du auch Edward Kimball? Wahrscheinlich nicht. Mir zumindest sagte der gar nichts, bevor ich nicht die Geschichte von Moody gelesen habe. Edward Kimball arbeitete im Kindergottesdienst einer kleinen Kirche mit. Ihm ging das Schicksal der Kleinen zu Herzen, weil die nämlich schon ganz früh in den Läden und Firmen ihrer Eltern helfen mussten, um Geld zu verdienen. So besuchte Kimball einen Jungen, der in einem Schuhladen mitten in Chicago aushalf. Sie sprachen miteinander und am Ende lud Kimball den Jungen ein, dass er doch ein Leben mit Jesus führen könne. Und der Junge tat es und wurde Christ. Er hieß Dwight Lyman Moody. Moodys Evangelisationstätigkeit führte ihn auch nach England. Dort predigte er in einer kleinen Gemeinde, die von Frederick Brotherton Meyer geleitet wurde. Und Moody erzählte in dieser kleinen Kirche von Kimball, wie der zu jedem seiner Sonntagsschüler gegangen war und sie zu einem Leben mit Jesus eingeladen hatte. Diese Botschaft veränderte das Leben von Meyer. Er wurde ein Evangelist wie Moody. Jahre später predigte Meyer in Amerika. Einmal saß ein junger Prediger in der letzten Reihe, der hörte, wie Meyer sagte, wenn du nicht bereit bist, alles für Jesus zu geben, bist du dann wenigstens bereit, dich von Gott bereit machen zu lassen? Wenn du nicht bereit bist, gibst du dann Gott wenigstens die Chance, dich für den Dienst bereit zu machen? Gibst du Gott die Möglichkeit, an deinem Leben zu wirken? Diese Predigt führte John Wilbur Chapman dazu, ganze Sache mit Jesus zu machen. Er widmete sein Leben von diesem Tag an Gott und wurde zu einem ganz erfolgreichen Prediger seiner Zeit. Ein junger Mitarbeiter half ihm bei seinem Dienst und begleitete ihn auf seinen Reisen. Er hieß Billy Sunday. 1885 wurde er noch als schnellster Mann Amerikas gefeiert, doch nun wollte er von Chapman das Predigen lernen und er wurde ein begnadeter Evangelist. Angeregt durch seine Evangelisation in North Carolina, entschloss sich 1924 eine Gruppe von Christen, die Stadt Charlotte für Jesus zu gewinnen. Sie beteten für ihre Stadt immer wieder, jeden Tag, und sie luden zu Evangelisationen ein. 1934 kam dadurch ein 16-Jähriger zum Glauben an Jesus. Er hieß Billy Graham und wird heute als der einflussreichste Evangelist aller Zeiten verehrt. All diese Männer, deren Bilder ihr hier seht, sind in die Geschichte eingegangen. Aber wie fing nochmal ihre Geschichte an? Richtig, mit einem unbekannten Kindergottesdienstmitarbeiter, so wie du vielleicht auch einer bist. Edward Kimball war kein großer Redner. Er war einfach ein Mann mit einer Leidenschaft. Er hat seinen Dienst für Gott getan. Er ging einfach zu den Kindern, besuchte sie und redete mit ihnen über Jesus. Aber Millionen haben von diesem Entschluss profitiert, Zeit und Kraft in das Leben von Kindern zu investieren. Schiffra und Pur oder Edward Kimball sind Namen, die heute kaum noch jemandem etwas sagen. Aber es sind Frauen und Männer, die Gott gebraucht hat, um Leben zu retten und die Welt zu verändern. Meinst du, dass er nicht auch dich ganz gut gebrauchen könnte? Gott sucht immer noch Menschen, die bereit sind, sich für seine Mission zu begeistern, die sich begeistern lassen, die Welt zu retten. Du musst dafür gar nicht extra Evangelist werden. Gott kann jeden gebrauchen. Und wie du gesehen hast, gibt es kleine Dienste, die eine erstaunliche Wirkung erzielen. In einer großen Gemeinde wie unserer, da kann man sich ganz gut hinter begabten Leuten verstecken. Aber Gott will nicht auf dich verzichten. Er setzt manchmal regelrecht auf Leute, die nicht im Vordergrund stehen, weil seine Kraft bei ihnen noch viel mehr zur Wirkung kommen kann. Präsident Eisenhower wies einst deswegen einen seiner Generäle zurecht. Er hatte einen einfachen Soldaten beleidigt, indem er ihn als einen gewöhnlichen Marschierer bezeichnete. Eisenhower erinnerte den General daran, dass die Armee besser ohne Generäle funktionieren würde als ohne ihre Fußsoldaten. Und wenn der Krieg gewonnen werden soll, dann wird es vor allem auf die gewöhnlichen Marschierer ankommen, sagte Eisenhower. Ich denke, genauso wird die Welt nur gerettet werden, wenn all die gewöhnlichen Marschierer unter den Christen endlich ihren Dienst tun. Gott sucht ganz gewöhnliche Menschen, die ihre Kollegen und Freunde zu Jesus einladen. Er sucht dich. Du bist ein Mann oder eine Frau, mit denen Gott Geschichte schreiben möchte. Vielleicht denkst du, dass du noch nie etwas zur Rettung dieser Welt beigetragen hast. Dann frag dich, ob du wenigstens bereit bist, dich von Gott bereit machen zu lassen. Vielleicht fühlst du dich so klein wie Schiffra und Pua vor dem Pharao. Dann frag dich doch mal, ob du Gott nicht wenigstens die Chance geben willst, etwas aus deinem Leben zu machen. Stell dir doch nur mal vor, du bringst nächste Woche jemanden hier in den Gottesdienst mit. Er hört Gottes Stimme und wird Christ. Vielleicht passiert das nicht direkt, sondern erst nach ein paar Wochen und Monaten. Aber es passiert und Gott wirkt mächtig an ihm. Er wird vielleicht ein neuer Mose oder ein neuer Billy Graham. Willst du das verpassen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Darum sei bereit und lass dich von Jesus für deinen Dienst vorbereiten. Öffne dein Herz für ihn und wag den Einsatz für Jesus, denn jeder kann die Welt verändern, auch du. Und das nächste Mal, wenn du glaubst, eine Entschuldigung zu haben, warum Gott ausgerechnet dich nicht gebrauchen kann, dann geh bitte noch einmal die biblischen Personen durch und denk daran, Noah war mal betrunken, Abraham war schon ganz schön alt, Josef war ein Träumer Und Jakob war ein Lügner. Lea war hässlich. Mose war ein Mörder. Gideon hatte Angst. Simson hatte lange Haare und Rahab war eine Prostituierte. Timotheus war viel zu jung. Jeremia war depressiv. Jesaja predigte nackt und Jona rannte sogar von Gott weg. Noomi war nur eine arme Witwe. Hiob verlor sogar alles. Johannes der Täufer ernährte sich von Heuschrecken und Jakobus schlief beim Beten ein. Martha hat sich ständig um alles Sorgen gemacht. Maria war etwas faul. Zachäus war zu klein, Petrus war zu impulsiv und Markus hat zu schnell aufgegeben. Timotheus hatte ein Magengeschwür und Lazarus war tot. Was ist deine Entschuldigung? Kannst du mir wirklich noch einen Grund sagen, warum Gott ausgerechnet dich nicht gebrauchen könnte? Jedes Mal, wenn du sagst, das kann ich nicht, dann sagt er, ich weiß, aber ich kann. Jedes Mal, wenn du sagst, ich bin dazu nicht fähig, dann sagt er, na und, aber ich bin fähig. Es kommt nicht so sehr darauf an, was und wer du bist. Es kommt darauf an, wer Jesus ist und welche Kraft er in dir besitzt. Darum lade ich dich heute ein, zu diesem Jesus zu kommen. Leg deine Sorgen bei ihm ab und nimm deine Berufung an. Du darfst mit Gottes Hilfe die Welt verändern.